Guten Tag. Heute geht es um die letzten Zeilen des zweiten Timotheusbriefes. In der Regel überschrieben mit persönliche Mitteilungen und Grüße oder sowas ähnliches. Also, was tut man, wenn alles erledigt ist? Also, was hat Paulus da geschrieben? Legte er die Hände in den Schoß, wartet geduldig auf sein Ende, verbittert oder selbstmitleidig oder satt an Tagen oder frustriert? Denn immerhin, wir stehen ja alle irgendwann mal vor Gott. Also nochmal kurz zurück, worum es geht. Zweiter Timotheusbrief, es ist wahrscheinlich Herbst 63. Ein Jahr später, im Jahr 64, fing die Verfolgung unter Nero an. Also wahrscheinlich davor, also wahrscheinlich 63. Warum Herbst? Naja, weil er gleich über den Winter etwas sagen wird. Also wahrscheinlich Herbst 63. Paulus ist gefangen in Rom, schwere Haftbedingungen, viele Gemeinden sind ihm irgendwie in den Rücken gefallen, baldige Hinrichtung steht an. Timotheus, hier ist der Staffelstab, habe ich beim letzten Mal zusammengefasst. Timotheus ist in Ephesus, seht ihr da rechts unten, ja? Wahrscheinlich ist Timotheus in Ephesus und klar, Paulus ist in Rom. Also, ich kann nichts mehr tun. Ich muss mir auch nichts vorwerfen. Mach's nach, schlage ich vor. Tust du's, solltest du dir darauf aber auch nichts einbilden. Der Herr hat Aufgaben für uns alle. Erzähl nichts von Unvermögen, zu jung oder zu alt oder zu ungeschickt oder sonst irgendein Problem. Tu einfach, was der Herr dir aufträgt. Timotheus war Paulus halt ans Herz gewachsen. Aber es kam nicht nur auf ihn an. Es kommt nie nur auf einen an. Es kommt nie nur auf dich an. Beteilige dich am Dienst, wenn du willst. Willst du? War die Frage das am Ende der letzten Predigt. Also, was kommt denn jetzt noch? Die Karte wird jetzt etwas komplizierter. In den letzten Zeilen werden nämlich ganz viele Städte und Regionen genannt, jetzt innerhalb von einigen Versen aufgezählt werden. Wie gesagt, Paulus ist in Rom, das seht ihr. Ne? So. Und Timotheus ist wohl in Ephesus, seht ihr auch. Und dann wird in Kleinasien ein Gebiet genannt, das ist Galatien, das ist mittendrin, also Zentraltürkei heutzutage. Das Wort ist ziemlich genau das gleiche wie Gallien, das heutige Frankreich. Deswegen gibt es einige. Vielleicht ist das der Grund, dass es viele Handschriften gibt, wo nicht Galatien steht, sondern Gallien. Also das ist nicht ganz klar, was da wirklich gemeint ist. Und es werden Städte in der heutigen Türkei genannt. Es wird Troas genannt, das ist im Nordwesten. Das ist so eine Hafenstadt, da steigt man ins Schiff, wenn man nach Griechenland fährt, zumindest damals. Und dann gibt es Milet, das ist eine Stadt im Südwesten, auch direkt am Meer. Und dann werden in Griechenland noch Thessalonich genannt und Korinth. Und dann wird auch noch das heutige, ich will immer Jugoslawien sagen. Also Kroatien und Serbien, das war damals Dalmatien. Das wird jetzt alles mal eben kurz aufgezählt, werdet ihr hören. Ich lese mal vor. Also 2. Timotheusbrief, 4. Kapitel, ab Vers 9. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Crescens nach Galatien. Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geht auch noch weiter. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus aber habe ich in Milet zurückgelassen. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Also, das gucken wir uns jetzt mal langsam an. Es ist ziemlich turbulent, wie ihr seht. Es geht ein bisschen durcheinander. Er sagt, beeile dich bald, zu mir zu kommen. Er kommt jetzt also zurück zum Anfangsthema. Das hat er schon im ersten Kapitel auch gesagt. Da schreibt er, ich vermisse dich und ich bin voller Verlangen, dich zu sehen. Die Begründung dafür war bisher, du bist was ganz Besonderes, Timotheus. Du bist mein Kind, du bist mein Schützling, mein Lehrling, Mitarbeiter, mein Vertreter oder Nachfolger. Lauter Wörter, die in etwa zu dem passen, was er schreibt. Du bist mein geistliches Kind. Jetzt nennt er aber noch eine Begründung. Ich sitze hier ziemlich alleine. Und dann kommt diese Aufzählung. Demas, der hat mich verlassen und der hat diesen Zeitlauf lieb gewonnen. Das klingt so wie, er ist jetzt Weltmensch geworden. Das Wort, das Verb, das da steht, ist tatsächlich sowas wie Agape. Also das Verb zu Agape. Also der ist tatsächlich scheinbar abgefallen. Ja. Also hat Paulus jetzt einen Mitarbeiter weniger und er trauert auch noch um diesen Mitarbeiter. Was jetzt kommt, ist ein bisschen unklar. Im Deutschen würde man sagen, na klar, Crescens ist auch abgefallen und Titus dann auch. Aber das ist im Griechischen nicht unbedingt so, weil man da nicht unbedingt immer die Verben dazu schreiben muss. Es gibt also Bibeln, die das eindeutig machen. Natürlich sind die alle abgefallen, nicht? Zum Beispiel etwas, was ich sonst nicht groß zitiere, ist die Volksbibel. Wisst ihr, was das ist? Furchtbar. Aber aber die sagt, also der eine ist abgehauen und die anderen haben sich auch verzogen, steht da. Crescens hat sich nach Galatien verzogen, Titus nach Dalmatien. Nicht? Also die interpretieren das, ja. Und das macht durchaus Sinn, wenn man das so liest. Aber wie gesagt, ich habe viel gelesen darüber. Also die meisten sagen, nee, die sind nicht alle abgefallen. Nur Demas ist abgefallen. Nur über den steht das da. Ja? Die anderen sind auf Missionsreise. Ja? Aber unterm Strich, die sind alle weg. Ja? Was da über Crescens steht mit Galatien, habe ich ja schon gesagt. Es könnte auch Gallien heißen. Also es gibt viele Textzeugen, die sagen Gallien. Titus ist nach Dalmatien. Aber die garantiert zuverlässige Mitarbeiter geblieben sind, einfach auch vom Wortlaut her, kommen jetzt. Lukas ist allein bei mir. Lukas ist in Kolossa der geliebte Arzt genannt worden. Also, der war auch schon bei der Gefangenenreise nach Rom dabei, bei der allerersten, die ist, weiß nicht, 5 Jahre her oder so. Er hat die Apostelgeschichte geschrieben und das Lukasevangelium. Also er hat die meisten Worte zum Neuen Testament beigetragen. Und Paulus hat ja, das ist aus den Briefen eindeutig, seine Briefe nicht handschriftlich geschrieben, sondern diktiert. Nicht? Zum Teil steht da ja jeweils, wer geschrieben hat und so. Zum Teil, so die letzte Zeile schreibt er normalerweise von Hand. Das war damals so. Ja. Und Lukas hat wahrscheinlich das hier geschrieben. Ne? Also, Lukas war also vielleicht auch so etwas wie ein Sekretär oder Schreiber dabei. Und trotzdem, ich, Paulus, hätte dich gern hier, Timotheus. Und bitte bring Markus mit. Bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Markus? Also ich hab versucht herauszufinden, wer das eigentlich ist, weil es damals ja häufig, weil es ein häufiger Name war. Aber alle waren sich einig. Markus ist gleich Johannes Markus. Und dieser Johannes Markus, oder halt Markus, der war tatsächlich mit Barnabas zusammen und mit Paulus zusammen und mit Petrus zusammen und der hat das Markus-Evangelium geschrieben. Ich werde euch das gleich nochmal alles genauer ein bisschen außen. Das ist der Markus, der in der ersten Missionsreise so völlig versagt hat. Schön. Also das Erste, was wir von ihm erfahren, ist, dass seine Mutter scheinbar ein großes Haus hatte und die erste Gemeinde hat sich bei ihr getroffen. Oder die haben sich zeitweise bei ihr versteckt. Und er war ein irgendwie enger Verwandter von Barnabas. Irgendwie Neffe oder Cousin, je nach Übersetzung. Und er war auch auf dieser ersten Missionsreise dabei, hat dann aber nach kurzer Zeit gesagt, ja, ich gehe jetzt wieder. Das wird zwar nur so nebenbei bemerkt, erwähnt dort, aber Paulus hat ihm das vorerst, man kann nicht sagen nie, also vorerst nicht verziehen. Johannes aber, Apostelgeschichte 13, Vers 13. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Wenn man das so das erste Mal liest, denkt man, von dem hören wir nie wieder was. Ne? Aber weit gefehlt. Anfang der zweiten Missionsreise, nach ein paar Tagen steht er, nach ein paar Tagen will Paulus wieder los. Apostelgeschichte 15. Da sprechen Barnabas und Paulus über die nächste Missionsreise. Apostelgeschichte 15 ab Vers 37. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte, Paulus aber wählte sich Silas. Also jetzt ist endgültig Schluss, ja, kann man sich geradezu vorstellen. Also Paulus will nie wieder etwas mit diesem Markus zu tun haben, ja. Er überwirft sich sogar mit Barnabas deswegen. Naja, und jetzt schreibt er, Paulus, Markus ist mir nützlich zum Dienst. Und Petrus schreibt von ihm, er ist mein Sohn. Also er war eine zentrale Figur in der damaligen Mission. In Kolosser wird er genannt, im 4. Kapitel, Vers 10. Es grüßt unter anderem Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf, sagt Paulus. Also er ist Mitarbeiter von Paulus zu dem Zeitpunkt. Was wir aber nicht wissen, ist, was Paulus jetzt mit ihm vorhat. Wahrscheinlich nichts Einfaches. Okay, Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Hier. Ephesus? Ephesus schon mal gehört? Ephesus? Da ist doch Timotheus gerade. Ne? Naja, der war viel unterwegs, der Mann. Man sieht zum Beispiel am Titusbrief, dass Paulus diesen Tychikus nach Kreta schickt, damit Titus dort eine freie Hand hat und wieder zu Paulus reisen kann. Also, die haben sozusagen Plätze getauscht. Ja? Paulus schickt Tychikus an den Ort von Titus, damit Titus wieder zu Paulus kommen kann. Und genau das Gleiche ist jetzt wieder geplant für Timotheus. Ich schicke Tychikus zu dir, Timotheus, damit du endlich zu mir kommen kannst. Ja? Tychikus ist auch derjenige, der den Kolosserbrief überbracht hat. Also, wichtiger Mann. Vielleicht bringt er jetzt auch diesen zweiten Timotheusbrief an Timotheus. Das macht doch Sinn. Also, ein sehr wichtiger Mann. Tychikus. Ah ja, aber wenn du schon kommst, Timotheus, da fällt mir noch was ein. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ und die Bücher und die Pergamente bringe mit. Mantel. Mantel ist so eine Art Überwurf, ganz dicker Stoff, so eine Art Poncho. Tagsüber bei Kälte gut, aber vor allen Dingen nachts, um draußen zu übernachten. Oder aber in einem nasskalten Verlies. Paulus hat den in Troas gelassen. Sicherlich nicht, damit man ihn später mal hinter ihm herträgt, sondern weil er dachte, er käme da wieder vorbei. Bei einem lieben Bruder, Carpus nämlich. Woran wir auch sehen, dass Paulus halt wie ein Manager geplant hat, wo welche Reisen lang gehen und wo er welche Basislager hat und wo was irgendwie zu hinterlassen ist, um später wieder dort vorbeizukommen und ähnliches. Aber jetzt ist ihm kalt. Oder er weiß schon, den Winter wird er hier nicht überleben ohne sowas. Aber was ich mich frage, Klein Carsten, ist natürlich, gibt es in Rom keine Mäntel? Also warum hätte er gern diesen Mantel? So. Und darauf sind mir irgendwie zwei Antworten eingefallen. Zum einen, sowas ist teuer. Das ist einfach ein wichtiger Besitz. Ja. Und zum Zweiten ist es irgendwie eine Frage des Prinzips. Ja? Also Timotheus kommt da sowieso vorbei. Er muss durch Troas, dort muss er aufs Schiff, rüber nach Griechenland. Und er denkt Paulus sich einfach, also bring's doch mit, das gehört mir. Er war scheinbar ein Mann von Prinzip, mit Prinzipien. Ich hab's da hinterlassen, es gehört mir, bring's mir. Denn ich hätte so gern auch die Pergamente und die Bücher. Bücher, was soll das denn sein? Bücher ist irgendetwas, auf dem man Notizen machen kann. Schriftrollen, auf die man irgendetwas schreibt. Das Material ist nicht so sehr wertvoll, aber wir hätten wirklich gerne diese Pergamente, diese Schriftrollen, auf die Paulus selbst geschrieben hat, oder? Aber das Material war nicht sehr wertvoll. Das war das, worauf man zum Beispiel einen Brief entwarf. Ja. Pergament ist Tierhaut, sehr wertvoll. Das waren Abschriften des Alten Testaments oder so. Ja, also, was weiß ich, eine Jesaja-Rolle oder so etwas. Ja. Und das hätte Paulus gern bei sich. Was hat der denn vor im Verlies? Aber die Gedanken wandern weiter. Troas, da war doch noch was. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Wahrscheinlich kam der daher, nicht? Paulus verflucht ihn nicht. Er warnt nur. Also der Herr wird auch, also auch er wird dem Herrn gegenüberstehen. Ja. Er macht sich sozusagen Sorgen. Auch an Alexander muss ich dann verantworten. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, Timotheus reist nach Troas, geht in die Gemeinde, hält einen Vortrag als reisender Missionar und dort sitzt Alexander. Pass auf den auf, sagt Paulus. Der andere Gedanke ist, dass er vielleicht sogar bis Rom gereist ist, um Paulus anzuklagen. Deswegen jetzt der Gedanke weiter zum Gerichtsverfahren. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Das ist jetzt ein Wunsch. Ein Wunsch, ja. Gott möge es ihnen verzeihen oder gnädig sein. Diese erste Verteidigung ist der erste Verhandlungstag von normalerweise zweien. Ja? Alle Anklagen kommen auf den Tisch und die Verteidigungsrede erfolgt. Im ersten Kapitel steht, dass alle aus Asien irgendwie ihn nicht unterstützt haben. Vielleicht kam die Anklage sogar aus Gemeinden in Asien. Asien, das ist die Westtürkei. Das ist da, wo Timotheus gerade ist, ja? Klar? Na gut. Das Ergebnis kann dann sein, eine sofortige Verurteilung und sofort Hinrichtung. Oder eine Vertagung. Und zwischen diesem ersten und dem zweiten Verhandlungstag können dann wiederum Jahre liegen. Und alle verließen mich. Es gab also keine Zeugen der Verteidigung, was wahrscheinlich sehr unangenehm war für Paulus. Sie hatten Angst, aus der Deckung zu kommen und sich zu Paulus zu bekennen. Haben wir sowas schon mal gehört? Es geht ihm wie Jesus, oder? Die Verleugnung durch Petrus? Das ist doch auch so einer von denen, sagte man über Petrus. Und der sagt, nö, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja? Man läuft dann weg. Ja? Petrus behauptete, Jesus gar nicht zu kennen. Aber zur weiteren Erklärung vielleicht etwas über die römische Politik und die römische Gesellschaft. Das Römische Reich war zugleich Rechts- und Unrechtsstaat. Die innere Organisation beruhte sehr viel auf Sippenwirtschaft. Klientel, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da ist so der Mafia-Boss sozusagen und der hat eine Großfamilie und die wiederum haben Sklaven und all. Und das alles gehört sozusagen dieser einen Familie an. Das ist das Klientel. Je nachdem, wie groß so eine Familie war, so groß waren dann auch ihre Stimmen bei Wahlen. Ja, also klar, man wählte das, was der Chef sagt und so. Also das war so familiär geordnet. Wenn man zur falschen Sippe gehörte, könnte man deswegen sterben. Ist klar? Sippenhaft. Also man gehörte alle zusammen irgendwie. Ja? Ihr habt vielleicht vom Römischen Bürgerkrieg gehört. Da gab es so Marius und Sulla und so. Und der spätere Kaiser, Julius Caesar, war Familienmitglied von Marius. Und als Marius am Verlieren war, war Julius Caesar, der spätere Kaiser, mehrmals fast tot. Ja. Warum? Weil er in der Familie war. So gehört, ne? So. Also man will besser nicht zu irgendjemandem gehören, der verliert. Oder der verurteilt wird. Weil es Sippenhaft gab. Ja. Der Bürgerkrieg endete erst dann, als Augustus einfach alle umbrachte. Ja? So, also. Und, vielleicht noch eine Anekdote. Ein Kaiser hat einen anderen, nein, jemand hat den Kaiser umgebracht, wurde selber Kaiser. Und dann hat er laut eine Trauer für seinen Vorgänger ausgerufen. Hat gesagt, wir sollten uns jetzt an die guten Eigenschaften meines Vorgängers erinnern. Wer dann öffentlich getrauert hat, wurde umgebracht. Versteht ihr? So. Also es ist wirklich gefährlich. Ja? Gefährlich, wenn man dann vor Gericht geht, ja, ich gehöre auch zu Paulus. Ja? Wenn Paulus nämlich verurteilt wird, dann ist man ja auch einer von denen. So sah das aus. Paulus hat keine Rachegelüste. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Vers 16. Paulus ist nicht verbittert. Er verflucht nicht. Die lieben Geschwister der römischen Gemeinde hatten halt Angst. Nach menschlichem Ermessen ist das total vernünftig. Paulus stand völlig allein da. Absolut allein. Oder? Naja. Er sagt, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde. Also, Paulus ist sich sicher, dass der Herr da war und ihn gestärkt hat. Gestärkt? Gestärkt zu sprechen, seine Verteidigungsrede vorzubringen und dabei nicht zu leugnen und nicht zu beschwichtigen und nicht zu lügen. Paulus hatte sich überhaupt nichts vorzuwerfen. Er war kein Gewalttäter, er war kein Aufrührer, er war auch kein Revoluzzer, nichts. Aber er wollte auch nicht aufhören, Jesus zu verkündigen. Der Heilige Geist ließ Paulus die Predigt vollbringen. Vielleicht direkt ins Gesicht von Nero. Könnte sein, der durfte dabei sein, wenn er wollte. Das war sozusagen, er war der Vorsitzende des Gerichts, ließ sich natürlich in der Regel vertreten. Jesus hat Paulus gestärkt, dort vor Gericht zu missionieren. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen, schreibt er. Wir fragen uns vielleicht, was der Löwe ist. Das ist entweder irgendwie ein Bild, was weiß ich so, Löwen sind halt böse und fressen Leute, so. Oder aber er zitiert irgendwie Daniel, ne? Ich bin genauso gerettet worden, wie Daniel damals gerettet wurde. Oder aber es ist ein Codewort für Nero, könnte auch sein. Oder aber es heißt, die haben mich halt nicht dem Löwen vorgeworfen. Das könnte auch sein. Gut. Aber das Ziel ist klar. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Paulus ist nicht eingeschüchtert. Die Rettung vor jedem bösen Werk, die können mir überhaupt nichts anhaben. Solange ich treu bleibe, holt Jesus mich in sein Reich. Ich freue mich da schon drauf. Und ihm sei die Ehre. Amen. Ende aus, vorbei. Welch ein Briefschluss. Perfekter Schlusssatz, oder? Da war ja noch was, genau. Grüße. Ich möchte noch ein paar Grüße bestellen. Und zwar Priska und Aquila, sind so alte Mitarbeiter von Paulus über viele Jahre. Priska heißt eigentlich Priscilla und ist die Ehefrau. Und die zwei waren Missionare und haben ganz viel Gutes getan. Und Paulus war sozusagen ihr bester Freund oder so. Also er konnte da bei denen immer unterkommen. Die hatten ein gemeinsames Gewerbe und so. Sie belehrten zusammen Apollos und so, dieses Ehepaar. Die sind im Jahr 50 aus Korinth aus Rom ausgewiesen worden und sind dann immer wieder nach Korinth, nach Ephesus, wieder zurück nach Rom. Ephesus, in ganz vielen Briefen werden die erwähnt. Und liebe Grüße an das Haus des Onesiphorus. Onesiphorus war jemand, der persönlich nach Rom kam, um Paulus dort zu unterstützen. Das steht im ersten Kapitel. Aber die Wortwahl ist so, als wenn er dann gestorben wäre. Irgendwie so endgültig so. Das war ein toller Typ. Jetzt wird seine Familie gegrüßt. Vorbildliche Geschwister wohl. Ach ja, richtig. Ich bin ziemlich allein. Erastus übrigens. Erastus ist in Korinth. Ja. Erastus wird auch im Römerbrief genannt als ein wichtiger Beamter in der Stadt Korinth. Ah ja, richtig. Und Trophimus, der ist auch nicht bei mir. Den musste ich in Milet zurücklassen. Der war krank. So viel zum Thema, wer richtig glaubt, ist niemals krank. Also da konnte er nichts machen. Paulus hat wahrscheinlich, hätte gern diesen Trophimus geheilt, aber ging halt nicht. Paulus wäre auch selbst gern körperlich gesund gewesen, aber ging nicht. Schade. Weiterleben, weiterarbeiten. Also, schick dich rein, dien dem Herrn, bleib treu. Gesundheit und Krankheit ist bei Paulus überhaupt kein Thema. Ach ja, krank, vielleicht doch behalte dich, vor dem Winter zu kommen. Hier heißt das vor allem, wenn du zu spät kommst, dann sind die Schiffe weg. Nicht? Die fahren dann nicht mehr. Im Winter ist Schiffspause. Und dann kann man erst im Frühjahr wiederkommen und das könnte nun wirklich zu spät sein. Und dann wiederum, ehe ich es vergesse, herzliche Grüße von der römischen Gemeinde. Also Eubulus und Pudens und so, die kennen wir sonst alle gar nicht. Die sind irgendwie in Rom. Das sind gemeinsame Bekannte aus der Zeit in Rom, von Timotheus und Paulus. Vielleicht sind das die Feiglinge, die nicht ausgesagt haben, oder? Aber erstens weiß man es nicht und zweitens, Paulus hat nichts dagegen. Er versteht schon, wenn jemand nicht für ihn eintritt. Das habe ich ja versucht zu erklären. Also, herzliche Grüße von der römischen Gemeinde. Aber jetzt nun wirklich endgültig. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, Timotheus. Das heißt so viel wie, Jesus Christus möge beeinflussen, was du denkst und fühlst. Ja? Lass dich beeinflussen. Er möge dich beeinflussen. Du mögest bitte tun, was Gott dir sagt. Ja? Und die Gnade sei mit euch. Euch, ihr Leser. Also, wenn ich es noch nicht gesagt habe, dies ist ein offener Brief. Ja, das geht euch alle an. Dieser Brief ist kein Gemauschel zwischen irgendwelchen Superchristen. Ja? Dieser Brief geht an euch alle. Timotheus, verlies den. Ja? Lass ihn verlesen. Gott schütze euch. Okay. Zusammenfassung. Paulus hatte die Gerichtsverhandlung zur Verkündigung genutzt. Die Missionsarbeit lief in der Zeit in der Ferne weiter, obwohl er im Kerker war. Er schrieb dazu ja, ich bin gebunden, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Es gab auch Abfall und Verrat. Paulus hatte zwar liebe Unterstützung, aber er sehnte sich trotzdem nach Timotheus. Und er hätte gern diesen Markus dabei. Seinen alten Mitarbeiter. Und er würde so gern weiterarbeiten. Denn dafür braucht man Bücher und Pergamente. Der wollte weiterschreiben. Wenn die mich hier noch ein Jahr leben lassen, dann kann ich ja nochmal schreiben. Dann kann ich nochmal einen Brief an den und der will weiterarbeiten. Und noch letzte Grüße an alte Freunde und alle Leser. Und das sind wir. Ich erkenne bei Paulus, meine ich, Gelassenheit und Treue. Paulus war entspannt, machte sich keine Vorwürfe und er war voller Tatendrang. Und er war sich völlig sicher, was seine Gefühle waren. Er würde gern diesen Timotheus noch mal sehen. Sein liebes Kind. Paulus wirkt auf mich überhaupt nicht bitter oder hektisch. Er diente dem Herrn stetig weiter. Er bekennt den Herrn. Es gibt Leute, die ihn schwer hintergangen haben. Timotheus, so solltest du nicht handeln. Aber mach so wie die Guten. Mach so wie Onesiphorus, wie Lukas. Bleib treu. Und wenn du mal versagt hast, wie Markus, ist nicht schlimm. Mach's besser. Und bist du krank wie Trophimus? Na und? Wer ist nicht krank? Weitermachen. Ja. Wir alle stehen mal vor Gott. Also letzte Frage, waren das wirklich nur persönliche Mitteilungen und Grüße? Was sagt uns das jetzt? Was beschäftigt dich? Welches Fazit willst du ziehen? Ihr seht diese Karte mit ein paar Kontakten, die wir haben. In Chemnitz und in Kiel und in Kairo und Malakisi und Kalomo. Was beschäftigt dich? Amen.